Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Doppelpunkt.
Schweinefleisch oder auf Schweizerdeutsch natürlich Schweinigs, das ist das Fleisch, das in der Schweiz am meisten gegessen wird. Am meisten, das heisst 25 Kilo pro Kopf und Jahr. Und das ist deutlich mehr als zum Beispiel Rinds- oder Geflügelfleisch. Die Kundschaft, die Schweinigs kauft, die ist allerdings heikel. Säulefleisch ja, aber säulen darf es dann nicht öppen. Der typische Säulegeschmack, den gibt es zum Beispiel, wenn man Fleisch vom Eber kocht. Da wird vorbeugt. In der Schweiz werden darum jedes Jahr 1,3 Millionen männliche Pferde kastriert. Und zwar ohne zu betäuben. Ab nächstes Jahr ist das Kastrieren ohne Betäubung verboten. Jetzt stellt sich die Frage, wie weiter? Was machen mit dem Eberfleisch? Was für Alternativen gibt es? Und Konsumentinnen und Konsumenten, was wollen sie eigentlich? Um das geht es heute im Doppelpunkt Live mit dem Philipp Odermatt, der darüber mit Gästen und Publikum diskutiert, hier im DRS1-Studio.
Pferdli kastrieren ist nicht nur ein sehr heikles und emotionales Thema, sondern auch ein Thema, wo man seit Jahren darüber diskutiert und streitet. Verschiedene Tierschutzorganisationen zum Beispiel fordern seit Jahren, dass man endlich etwas zum Wohl vom Tier unternehmen soll. Und die Frage stellt sich bei mir einfach auch noch, warum geht es so langsam voran? Warum hat man nicht schon lange eine Lösung? Warum hat niemand den Mut zu entscheiden? Diese Fragen wollen wir heute Abend unter anderem diskutieren. Und dazu habe ich eine ganze Schublade, eine ganze Reihe von Gästen eingeladen. Es sind alles Leute, die irgend auf eine Art mit Säu, mit Eber, mit dem schweinigen Fleisch zu tun haben. Es sind unter anderem da sind Bauern, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten. Und im Publikum, hinten dran, in der zweiten Reihe, sitzen Schülerinnen und Schüler von der landwirtschaftlichen Schule Strickhoff. Guten Abend miteinander. Um nicht den Überblick zu verlieren, komme ich jetzt zum ersten Gast. Und zwar, respektive um nicht den Überblick zu verlieren, tue ich die Personen nach dies nach im Verlauf vom heutigen Abend vorstellen. Mein erster Gast ist der Peter Spring. Ihr seid Dozent bei der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft. Und ihr leitet dort ein Projekt, das heisst Pro Schwein, also ein positiver Aspekt für die Säule. Das ist eine Gruppe, die nach Lösungen sucht, dass man in Zukunft nicht mehr so schmerzvoll kastrieren soll. Und jetzt hat man offenbar eine Lösung oder respektive verschiedene Alternativen. Spring, welche sind das?
Heute stehen drei Alternativen im Vordergrund. Und das ist eigentlich viel Fortschritt gemacht worden die letzten drei Jahre. Also man hat weniger gestritten und mehr zusammen geschafft. Die erste Methode ist Inhalationsnarkose. Das ist eine Narkose, wo das Tier ein Gas inhaliert, rasch schläft, dann kastriert wird und relativ wieder rasch aufwacht. Bei dieser Methode braucht es auch eine kleine Spritze, um den Schmerz nach dem Aufwachen gut zu kontrollieren. Neben dieser Methode, wo weiterhin das Tier chirurgisch kastriert wird, gibt es zwei Methoden, wo das Tier nicht mehr chirurgisch kastriert wird. Das eine ist eine Impfung. Die Impfung kontrolliert den Ebergeruch.
Also es ist eine Spritze geben?
Eine Spritze geben. Ja. Das heisst eigentlich genau zwei Spritzen geben. Das wird dann beim kleinen Tier gemacht und dann später. In der Schweiz haben wir mit dieser Methode relativ wenig Erfahrung. Noch zu Australien ist die besser erprobt, auch im Einsatz. Die dritte Methode ist eigentlich die natürlichste. Das ist die Ebermast. Das heisst, bei dieser Methode nimmt man keinen Griff vor.
Also Eberlasie?
Eberlasie hat aber natürlich das Risiko, dass ein Teil der Tiere den Ebergeruch entwickelt und muss entsprechend die Tiere nachher nach der Schlachtung aussortieren und auch mit denen wenigen, also es hat nicht jeder Eber den Geruch, mit dem kleinen Prozentsatz eine sinnvolle Verwertung finden und machen.
Die drei Alternativen werde ich jetzt ein bisschen genauer anschauen und darauf eingehen. Darum gehe ich jetzt da zum Tisch von den Bauern, von den Produzenten. Guten Abend miteinander. Ich werde vielleicht anfangen beim Hans-Peter Ehrbar. Ihr habt einen Hof und ihr habt mir gesagt, ihr habt 1500 Pferde, die ihr ca. plus minus kastrieren im Jahr. Und seit neuestem kastriert ihr das narkotisieren, respektive die Pferde, bevor ihr kastriert, Narkosegeräte einsetzen. Wie geht das genau?
Guten Abend. Das geht folgendermaßen: Das Apparat ist so ein Wägeli. Und dann hat es eine Schale drauf, wo man die Fähle rein tun kann. Dann sind Masken, dann tun sie das inhalieren und verschlafen sofort. Geht also sehr ruhig zu und her. Also ruhiger als davor. Und ich muss sagen, ich bin überzogen so. Und ist für mich eine Arbeitsplatzerleichterung.
Wie geht es noch? Die nehmen die kleinen, jungen Pferde, wie alt sind die?
Die sind 5 bis 7 Tage alt.
Und die nehmen die auf das Wägeli und kehren sie dann um und dann kommt da so eine Maske?
Ganz genau, ja. Ich nehme das ganze Würfel raus, von der Mutter weg. Zugleich mache ich noch eine Ohrenmache rein und eine Eisenamplikation. Die weiblichen kommen sofort wieder zu der Mutter und die männlichen kommen dann raus in den Gang. Und dann werden die dort kastriert. Und das geht sehr ruhig.
Und dann schlafen die Pferde eine Stunde, zwei?
Nein, das geht eine Minute, dann säckeln die schon wieder rum.
Ah ja. Wie ist das für euch zum Arbeiten?
Ist im Moment ein bisschen ungewöhnlich gewesen, bis man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Aber jetzt ganz gut zum Arbeiten. Und sie geben die Maschine nicht mehr.
Was kostet so eine Maschine?
15'000 Franken.
Das ist viel Geld.
Ja, das ist viel Geld, ja.
Habt ihr das Geld jetzt schon ausgegeben?
Jawohl, ja. Und ich bin überzeugt, dass da etwas hast, was die Zukunft hat.
Und das schlägt sich aber jetzt im Preis von eurem Fleisch nieder. Das ist ein teures Fleisch heute.
Nein, das ist gerade unter das Image. Müssen wir jetzt momentan verbuchen und hoffen, dass das da ein guter Weg ist in Zukunft.
Ich würde vielleicht auf die Maschine noch schnell eingehen. Wir haben hier den Herr Reutegger von Agrocomp. Das ist die Firma, die die kleine Maschine herstellt. Eure Firma ist auch nicht so gross. Wie gross ist eure Firma?
Unsere Firma beträgt 10 Mitarbeiter. Wir sind noch tätig in der Flüssigfütterung plus etwas Sanitärbereich. Wir sind eine Firma, die gerne ein bisschen entwickelt. Wir haben das mal angeschaut vor ein paar Jahren, haben das ein bisschen weitergemacht und dann irgendwann haben wir gesagt, jetzt tun wir vom Tier etwas Gutes, wir machen das fürs Tierwohl. Unternehmer, wir haben jemanden mal gesehen, wie die Kastration vor sich geht und die ist wirklich schmerzhaft und wir haben gesagt, das müssen wir unterbinden. Und für uns ist das eine Innovation gesetzt, um das weiter und den Entscheid, um den Geschäftszweig zu vergrössern.
Jetzt, wie lange habt ihr an dieser Maschine entwickelt und was ist das genau für Gas dort drin?
Das ist ein Isofluoran, das braucht man in der Humanmedizin für Kleingriffe, für ständige Eingriffe.
Das also ist so, wie wenn wir Menschen narkotisiert
werden? Ja, das ist richtig, genau. Und das ist eine sehr einfache Sache. Es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach eine ganz super Methode. Das andere ist, wenn man einfach mal sehen, wenn man das macht. Wir tun schon seit 100 Jahren kastrieren. Wir wissen so, dass man das macht. Und man sollte das auch so lassen, wie es bis jetzt gemacht worden ist. Das ist eine Sache, die für Konsumenten das sicherste ist. Und das ist unsere Überzeugung.
Hat man die Garantie, dass alle Pferde narkotisiert sind und dass sie
einschlafen? Etwa 98%.
Also 2% schlafen
nicht? Ja, muss ich schlafen schon, aber nicht ganz im Tiefschlaf.
Ich gehe wieder zurück zum Tisch der Bauern und möchte Herr Ehrbar noch mal fragen. Der hat mir am Anfang gesagt, das ist nicht so ein System, das euch am Anfang vor allem nicht so überzeugt hat. Warum denn nicht?
Da ist sicher nicht skeptisch. Immer gegen etwas Neues muss man zuerst einmal anschauen. Und man hat die Sache geholfen entwickeln bei mir auf dem Betrieb, Versuche gemacht, Untersuche und ich war länger begeistert gewesen. Und bis heute eine längere mehr, muss ich so sagen, ja.
Habt ihr jetzt länger als früher, für diesen Eingriff zu machen?
Der Zeitaufwand ist ein bisschen grösser, aber das ist ein minimer Teil.
Und die 15'000 Franken, die tut ihr jetzt einfach wie abbuchen?
Ja, unter Werbung.
Unter Werbung. Träge gelacht, Herr Spuhler. Ihr seid ein anderer Bauer, ein Biobauer. Ihr habt einen kleineren Hof. Das Wiesliskofen im Kanton Aargau.
Jawohl.
Wie muss ich mir den Hof vorstellen?
Also wir haben einen Bio-Kag-Betrieb. Wir haben rund 13 Hektar, die wir bewirtschaften.
Kag müsst ihr vielleicht noch schnell noch mal erklären.
Kag Freiland ist eine Produzenten-Konsumentenorganisation, die sehr hohe Standards das Tierwohl setzt. Also das ist die Organisation, die schärfsten Tierschutzvorschriften hat, wo eigentlich soll dienen, dass im Tierwohl ist auf dem Betrieb.
Und ihr lasst Eber sein, also richtig. Die Hoden sind dran bis zum Schlachten.
Richtig.
Warum tut ihr nicht kastrieren?
Wir haben am Anfang auch kastriert, als wir angefangen haben. Ist aber dann gleich zum Punkt gekommen, wo man gesagt hat, das ist für uns nicht vertretbar. Wir waren nicht zufrieden mit dieser Methode. Hat eine Lösung gesucht mit dem Tierarzt zusammen, hat eine Zeit lang geschafft mit einer Art Betäubung. Aber auch das war unbefriedigend gewesen. Und dann vor ca. 7 Jahren hat KAG Freiland das Projekt gestartet, Ebermast, und wir sind dort eingestiegen. Und auf unserem Betrieb funktioniert das eigentlich sehr gut.
Ebermast, könnten wir das erklären? Wie geht das genau heute?
Es geht so, dass die Ferli bei der Mutter aufwachsen, wie üblich, einfach nicht kastriert werden. Mit ca. 25 bis 30 Kilo werden die Ferli von der Mutter weggenommen, sogenannt abgesetzt. Das passiert auch in der normalen Schweizzucht so. Und dann werden sie aber getrennt. Also man tut Weibli und Männli tut man trennen und separat ausmästen.
So wie schon in der Lage.
Ja, ist, ja, ungefähr so. Und zwar mit dem, wenn man es nicht würde trennen, wäre das Risiko höher, dass die eben sich würden schneller entwickeln oder eben halt, dass dann zur Angeleien kommt.
Sind jetzt die Eber, sind die anders, wenn die noch da dran haben?
Ja, sie sehen ganz sicher anders aus. Also jeder, der auf den Betrieb kommt, sieht das. Im Schlachthof sieht man das.
Und vom Verhalten her?
Vom Verhalten her kann ich nicht sagen, dass sie anders sind. Vielleicht schon ein bisschen, wie wir Männer halt sind, ein bisschen rammeln manchmal.
Das sind noch rechte Männer?
Schon, ja. Selbstverständlich.
Jetzt das Eberfleisch, sagt man ja, das stinke.
Das ist nicht richtig. Es gibt einen gewissen Anteil, der kann stinken, aber das wird überprüft mittels von einem Kochtest, wo wir nach der Schlachtung machen, wo wir gewisse Fleischstücke überprüfen mit einem Kochtest oder einer Brotprobe.
Also wird der Eber geschlachtet und dann schneidet man einen kleinen Bit ab und tut den kochen?
Das ist richtig so, ja.
Und wenn weiss man das, muss man das lang kochen, oder?
Nein, das passiert relativ schnell. Das ist innerhalb von 15 Minuten passiert das. Das tut man in einem Plastiksäckchen erhitzen und macht das Plastiksäckchen auf. Und dann ist es halt eben Geschmackssache. Und es gibt auch nicht, wie die Menschen verschieden sind, so sind Geschmäcker verschieden und schmecken es auch nicht alle gleich. Man sagt, Frauen sind ein bisschen sensibler. Und da die halt meistens in der Küche stehen, ist es schon so, dass die Kochprobe muss richtig gemacht werden.
Und dann haben wir gesagt, eure Frau hat es auch schon mal geschmeckt.
Ja, das ist richtig. Ja.
Und die hockt da hinten dran. Frau Spuhler, wie schmeckt denn eben Fleisch? Oder wie stinkt
es? Also wenn es grusig ist, es hat einfach ganz einen penetranten Geschmack.
Nach was?
Ja, wir haben schon diskutiert, es ist schwierig zu sagen. Es ist nicht wirklich seicheln, aber es ist so einfach grusig, wirklich grusig.
Und das hat man noch lange in der Nase. Ja. Also wenn man es einmal geschmeckt hat, ist man sehr empfindlich, oder
wie? Ja, das ist wirklich grusig, ja.
Aber jetzt habt ja ihr, Herr Spuhler, auf dem Hof eben Eberfleisch. Wo tut ihr denn das Fleisch her, das stinkt?
Also es ist ja so, wir haben einen Teil Direktvermarktung und einen Teil geht an die Kagmetzgerei. Und wir haben einen Kagmetzger, der das sogenannte geruchsbelastete Fleisch abnimmt. Und der Geruch kommt nur vor, wenn man das Fleisch erhitzt, also entweder kochen oder bröteln. Und aus dem Fleisch, das geruchsbelastet ist, kann man Roh-Ess-Sachen machen.
Also Salami kann man essen?
Ein Salami kann man machen, einen Speck kann man essen, das schmeckt man also nicht.
Wirklich nicht?
Ja.
Und das Fleisch vom Eber, das jetzt gut ist, hat es einen anderen Geruch als kastriertes Fleisch?
Also wir verlassen uns dort ein bisschen auf die Rückmeldungen von unserer Kundschaft und die sagt, es sei kräftiger und besser. Also wir haben derartig, die wollen nichts mehr anders, die wollen nicht einmal mehr weibliches Fleisch. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil das sind auch überzeugte Kunden, die für diese Sache auch bereit sind, etwas auszugeben.
Ganz kurz, was sind die Vorteile jetzt von eurer
Art? Also der grosse Vorteil für mich ist einmal, auf unserem Betrieb ist schon auch noch wichtig, Tier-Mensch-Beziehung. Und jedes Mal, wenn ich das Tier muss in die Finger nehmen und kastrieren, ist das ein Stress für das Tier. Und das entfällt, also ich muss die Tiere nicht mehr trennen, die bleiben von Anfang an bei der Mutter. Und da ist die Beziehung Tier-Mensch ganz sicher besser. Ein weiterer Vorteil, ein grosser Vorteil ist, dass die Eber schneller wachsen, also sie sind schneller schlachtreif. Da ist es wirtschaftlich auch interessant.
Hans-Peter Erbart, ihr tut ja kastrieren. Hat er eine schlechtere Beziehung zu euren Pferdchen?
Nein, das denke ich nicht. Nein, das glaube ich nicht.
Nicht? Ha? Warum nicht?
Die kommen auch zu mir her und kennen mich auch. Denke ich, wie auf einem Kleinbetrieb. Also ja, ein Kleinbetrieb, ja, ja. Nein.
Was sind eure Vorteile bei eurem Hof, der kastriert wird unter Narkose?
Ja, wir können weiterhin Saufleisch produzieren, wie bis anhin. Und Kastration, wir müssen da irgendwo ein Gesetz erfüllen. Und ich denke, da können wir mit dieser Lösung machen. Und ist super gemacht. So.
Die dritte Variante und der dritte Bauer, der hier hockt, ist der Peter Boss. Und dir tut die Tiere sind neuestem impfen. Was heisst das?
Also wir tun sie, wenn sie kommen, mit 25-30 Kilo, tun wir sie einmal impfen. Und dann sind sie etwa 3 oder 4 Wochen, bevor sie ins Bett gehen, werden sie nochmal eine Stunde geimpft.
Also zweimal werden sie geimpft, richtig, so wie es der Herr Spring erzählt hat. Richtig. Und wie geht das vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Was also machen die genau?
Das ist also ein Impfstoff von mir, um den Hals herumhängen. Dann haben wir so
Spritzpistole. Also eine Spritze oder wie?
Spritze, wo als Tier herangehst, am Hals, hinter den Ohren. Und dann tust du abdrücken und dann ist das geimpft. Also das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr Blut geben am Arzt. Also wenn ihr merkt, dass das Blut läuft, sind ihr verschrocken, oder? Und dann geht dem Tier eigentlich genau gleich, geht ganz schnell.
Und wie reagieren die Eber?
Die kommen eigentlich, die haben eigentlich mehr Angst vor mir, der hinten nachläuft, als vor dieser Impfung. Da merken sie gar nicht.
Muss man da irgendwie darauf schauen, dass man nicht zweimal die gleiche
mit dem Impf und gleichzeitig wir mit einem Markierspray sie auf dem Rücken oben zeichnen. Und das geht schnell und sauber. Zuverlässig.
Der Impfstoff der wird produziert von einem grossen Pharma-Multi, von einem internationalen Pharma-Multi. Und das ist Pfizer. Und da habe ich darum im Studio der Alois Job. Herr Job, könnte mir sagen, was in diesem Impfstoff drin ist, sodass wir da noch draus kommen?
Der Impfstoff enthält eine unvollständige Kopie von einem so Steuerungseiweiß, das natürlich im Körper vorkommt. Und wenn man die unvollständige Kopie, die als wesentlicher Bestandteil im Impfstoff drin ist, tut im Säule spritzen, tut man das Immunsystem des Tieres anregen, dass es selber körpereigene Abwehrkörper produziert gegen das Steuerungseiweiß, das es selber bei sich auch hat, aber das vollständige. Und die Antikörper, die körpereigenen, tun im Säulchen nachher die Bildung des Ebergeruch letztlich dann verhindern. Und zwar vorübergehend.
Und die Hoden wachsen nachher nicht?
Grundsätzlich wäre eigentlich Geschlechtsreife einfach unterbrochen, verzögert um die Zeit, wo die Bildung von dem Ebergeruch, also wo die Antikörper dann im Tier innen genügend vorhanden sind.
Und im zweiten Mal, wo man sie dann spritzt, was passiert dann?
Also letztlich ist das die Reaktion auf die zweite Impfung. Bei der ersten Impfung tut man eigentlich nur das Immunsystem vom Säuli, kann man sagen, wie programmieren, dass sie wissen, wenn es wieder einmal das Gleiche, jetzt mit der zweiten Impfung dann das Gleiche, dass die Kopie von dem körpereigenen Eiweiß gespritzt wird, merkt, okay, da ist es wieder, jetzt können wir die Antikörper produzieren. Funktioniert genau gleich wie jede klassische Impfung, wie eine Grippeimpfung beim Mensch. Das ist der Wirkungsmechanismus. Und also da hat man eine Technologie, die bekannt ist, die seit Jahren bekannt ist. Wie Sie schon gesagt haben, in der Einführung, der Impfstoff ist in Australien bereits fast 10 Jahre intensiv im Gebrauch. Oder Herr Spring gesagt hat, ja. Und da hat man also bereits eine breite Erfahrung, dass es funktioniert, dass es sicher ist für den Konsument, dass es keine Rückstände gibt im Fleisch. Das sind alle Sachen, wo man grosse Erfahrung hat. Gut, ihr könnt natürlich
nicht anders sagen. Also wenn der Impfstoff schon so gut wäre, wäre er ja schon lange da. Oder? Von Pfizer könnt ihr ja nicht anders sagen.
Der Impfstoff ist in Europa noch nicht auf dem Markt, weil das eine relativ kleine australische Firma war, ja, die den Impfstoff entwickelt hat. Und eigentlich zu klein war, um den weltweit dann zu vermarkten. Und vor etwa 4-5 Jahren hat die Firma Pfizer den Impfstoff von dieser Firma gekauft und hat dann die nötigen Zulassungsarbeiten, die noch zu machen waren, für unter anderem Europa, für die USA dann noch gemacht. Das sind grosse Investitionen. Und Ist jetzt dran, auch in Europa Registrierung, laut Registrierungsverfahren.
Ist man mal ein bisschen weiter.
In der Schweiz ist man da mal ein bisschen schneller, da man sicher an den Behörden ein grosses Kränzchen wenden. Man sagt es schon einmal, ja, es geht riesig lang. Aber ich denke, im Sinn vom Tierwohl hat man da wirklich das eingehend geprüft, hat das schnell geprüft. Und die Behörde hat auch bezüglich Wirksamkeit, Lebensmittelsicherheit den Impfstoff geprüft und hat den im Jänner vom letzten Jahr zugelassen in der Schweiz.
Also, jetzt, für mich als Mann habe ich da ein bisschen ein Fragezeichen und auch als Laie. Da tut man ja etwas mit einem Tier impfen, spritzen und da wächst nachher etwas nicht an. Also es wird im Gegenteil, es bleibt einfach so klein und am Schluss muss ich das Fleisch nachher essen. Da habe ich so ein bisschen Bedenken, das verunsichert mich.
Grundsätzlich tut man nicht einen Fremdstoff zuführen, wo dann der Fremdstoff tut, die Bildung von dem Ebergeruch verhindern, sondern man tut im Körper ja nur mit einer ganz kleinen Menge von einem Eiweiß oder von einer Kopie von einem Eiweiß tut man bewirken, dass der Körper selber das produziert, was nachher die Bildung vom Ebergeruch verhindert. Also man tut nur ein Signal geben mit der Impfung, mit der kleinsten Menge, dass nachher die Antikörper gebildet werden in grossen Mengen, die letztlich die Bildung vom Ebergeruch verhindert. Und die Antikörper sind auch körpereigenes Eiweiß, weiss Muskelfleisch auch.
Und im Fleisch hat es nachher nichts mehr drin?
Im Fleisch hat es nichts, was irgendwie in irgendeiner Weise und Art für einen Konsument könnte, oder den Konsum von dem Fleisch könnte beeinträchtigen.
Sagen dir Alois Job von Pfizer.
Ja.
Ich gehe noch schnell zum Tisch von den Bauern. Peter Boss, seid ihr jetzt schneller mit dieser Variante?
Das ist natürlich so. Bis jetzt hat natürlich der Züchter gemacht und ich bin Mester. Es geht natürlich die Arbeit am Mester über, also das ändert dann, oder?
Mhm. Und die Kosten auch natürlich?
Die Kosten, ja, bis jetzt bereicht es mir natürlich nicht, weil es ein Versuch ist, oder? Aber nachher würde natürlich das der Mester bereichen.
Was kostet so eine Spritze?
Bin ich überfragt.
Gehe ich wieder rüber zum Herrn Job von Pfizer. Da gehst du ja verschiedene Preise da oben. Oder was kostet das insgesamt, zweimal Spritzen?
Zweimal Spritzen hat man einen Preisspanne festgelegt, weil der definitive Preis tut dann letztlich den Tierarzt festlegen, weil der Impfstoff verschreibungspflichtig ist und über den Tierarzt im Bauer dann abgegeben wird. Und auch unter tierärztlichen Kontrolle das Ganze angewendet wird. Der Preis für zwei Impfungen, also bei einem Tier, den Ebergeruch verhindern, ist zwischen 5 und 5.80 Franken, 5.90 Franken wird der zu liegen kommen. Zeigen ist aber, dass die Mehrkosten kompensiert werden, dadurch, dass, wie vorhin der Herr mit der Ebermast gesagt hat, die Eber, die haben ein besseres Wachstum, respektive die haben...
Also die wachsen schneller, man kann sie schneller messen.
Es braucht pro Kilogramm Zuwachs durch ihr besseres, natürliches Wachstum von dem männlichen Tier braucht es ein bisschen weniger Futter. Das ist im Bereich von etwa 5%, hat man in einer Studie in der Schweiz können auch bestätigen. Und durch die Futtereinsparung werden eigentlich die direkten Kosten für den Impfstoff kompensiert. Das heisst, grundsätzlich hat eigentlich der Mester nicht mehr Kosten. Respektive durch das, dass er sogar dann durch das natürliche Eberwachstum weniger Fettansatz hat von den Tieren, ist zu erwarten, dass er sogar noch dort bei den männlichen Tieren, die er geimpft hat, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich einen Mehrertrag erzielen kann, der je nach Betrieb weniger gross oder grösser kann sein.
Aber das weiss man ja noch nicht in der Schweiz, oder?
Da sind wir dran, noch genauere Zahlen jetzt, zu erarbeiten. Da laufen bereits jetzt mehrere Betriebe, die nicht mehr kastriert werden, weil auf die Kastration verzichtet wird. In diesen mehreren Betrieben hat es bereits jetzt mehrere tausend Tiere laufen, die geimpft werden. Und dort wird man dort noch nähere Angaben dann, erarbeiten und auch Konzepte erarbeiten, wie die Betriebsabläufe noch unter den Schweizer Verhältnissen optimiert werden.
Peter Boss, es würde mich schon noch interessieren, was passiert jetzt mit dem Fleisch von euch? Wo geht das her?
Das geht nachher zum Angst auf Zürich.
Also im Metzgerei?
Ja.
Und das wird nachher so gegessen und verkauft?
Wird nachher auch Kochprobe gemacht.
Wird das irgendwie deklariert, dass das gespritzt ist worden?
Das ist deklariert worden und ist vorgängig abgemacht worden mit der Firma Angst.
Und wie nehmen das die Konsumentinnen und Konsumenten auf?
Also bis jetzt haben wir ein bisschen diskutiert bei uns, in unseren Kreisen und so, oder? Und die sind eigentlich überrascht vom Stress, vom Aufwand her, den die eigentlich nicht mehr haben, oder? Mhm. Gegenüber vom Kastrieren und so. Und wenn du mit diesen Leuten redest und so, dann muss ich sagen, die sind positiv überrascht von dem.
Aber also du musst es erklären. Also nicht so kritisch wie nicht?
Nein, du musst es erklären, weil es kommt natürlich immer ein Hormon und weiss nicht was aus. Oder?
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Job, der das ganz gut erklärt hat.
Das ist die Sendung Doppelpunkt auf Schweizer Radio DRS zum Thema Pferdchen kastrieren. Was gibt es für Alternativen? Wir haben jetzt die drei Alternativen mit den Vorteilen und zum Teil auch mit den Nachteilen kennengelernt. Ich muss sie nochmal wiederholen. Zum Ersten die Narkose mit Schmerzmitteln. Dann das Impfen, da haben wir jetzt vorhin lange drüber geredet, die sogenannte Immunokastration. Und als dritte Alternative der Eber als Eber lassen und Ebermast betreiben und das nachher mit einer Kochprobe untersuchen. Oder es gibt noch so eine sogenannte elektronische Nase. Herr Spring, die elektronische Nase, müssten wir vielleicht noch erklären, was das genau ist.
Ja, die elektronische Nase, wie es der Name sagt, probiert eigentlich auf moderner Technologie elektronisch den Geruch festzustellen.
Und Im rohen Fleisch.
Und zwar eigentlich kann man es so vorstellen, weil der Geruch komplex ist. Also es ist nicht etwas, das man direkt messen kann. Es ist nicht ein Geruchgehalt, sondern der kommt aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und die ALP hat das Posieus dran, die Nase zu trainieren. Also es ist ein Massenspektrometer, der das Geruchsspektrum aufnimmt. Und man sagt nach dieser Nase, das Tier, das ist gross belastet. Also jetzt das Degustationspanel und sagt, das Fleisch ist nicht in Ordnung, bei den anderen ist es in Ordnung. Und die Nase wird eigentlich so trainiert, dass sie nachher dann mit der Zeit bestehende Muster, die sie hat, du weißt, das ist gut oder nicht gut, kann vergleichen und so eigentlich unbekannte Muster kann einteilen.
Warum braucht es denn die Nase? Der Herr Spuhler tut sie ja kochen, die Probe.
Ja, ja, die Nase braucht es in den grösseren Schlachthöfen, weil Kochprobe ist relativ aufwendig. Man weiss aber, Kochprobe, als ich auch selber mitgemacht bei Degustationen, bei Kochproben, dass es zeitlich, wenn man mehrere Proben geschmückt hat, dass man mal ermüdet.
Also, dass man es nicht mehr schmeckt?
Dass man es nicht mehr schmeckt. Oder zum Teil, wenn man ein Tier hatte, das stark geschmeckt, dass das nächste auch noch schmeckt, ob es schon nicht schmeckt. Also, es wird ein bisschen
subjektiv. So wie Frau Spuhler, die gesagt hat, dass der Geruch noch lange
in der Nase ist. Vielleicht am nächsten Tag auch noch in der Nase ist. Ja. Oder beim nächsten Tier. Und von dem her ist eigentlich aus der Situation, wie wir es heute sehen, klar, dass wir in grösseren Schlachthöfen, grösseren Produktionseinheiten, wenn wir die Methoden wollen umsetzen, ein Erkennungssystem brauchen, das automatisiert werden kann, auch besser standardisiert.
So einen zeitlichen Aspekt, weil es einfach nicht genau Leid, weil man so schnell muss schlachten.
Genau, das ist ein zeitlicher Aspekt und schlussendlich auch ein Sicherheitsaspekt, dass man das möglichst genau kann ermitteln kann. Im Moment ist es so, dass die Nase, wie sie steht, etwa 95% der Probe richtig erkennt. Mhm. Aber zwischen gibt es Proben, die ein anderes Muster haben, vielleicht eben auch einen anderen Geschmack, weil nicht jeder Ebergeschmack ist gleich. Also es gibt Nuancen, stark, schwach, aber auch sonst Unterschiede. Und zum Teil leider ist die Nase heute nicht so weit, dass jedes Tier richtig erkennen kann. Also dort haben wir nach wie vor Aufwand. Und wir hoffen natürlich, und werden von ProSchwein mit unseren Partnern viel daran setzen, dass wir das weiterentwickeln können, weil wir sind eigentlich überzeugt, dass längerfristig, wenn wir die Probleme in den Griff kommen, das eigentlich die natürlichste Lösung ist.
Dass man den Eber einfach so lässt, dass
sein, wie er umsetzen. Ja. Im Moment ist es aber leider so, mit dem gesetzlichen Rahmen, den wir haben, auch mit der Initiative in der Branche, also die Branche, die das Problem jetzt lösen, muss es gesetzlich,
muss aber es
der Wille ist da. Und von dem her ist das eigentlich eine längerfristige Lösung für einen grossen Teil der Branche. Für uns ist es natürlich wichtig, dass in kleinen Segmenten das heute bereits läuft, weil die Erfahrungen sind auch wichtig, dass wir auch dort Fortschritte machen können.
Ich möchte die drei Methoden ein bisschen weiterziehen, ich möchte einen Schritt weitergehen und gehe mal hier ins Publikum und gehe da zu den Schülerinnen, respektive es hat mehr Schüler von dieser Schule Strickhof. Ihr habt jetzt hier gehört, was hier gegessen, respektive was hier für Fleisch produziert wird. Kannst du dir schnell den Namen sagen?
Stecho Uli.
Welches Fleisch könntest du dir vorstellen zu essen?
Ich könnte mir vorstellen, jedes Fleisch zu essen. Mit allen drei Methoden. weil ich kenne die Methode eben, ich weiss, wie es funktioniert und ich bin überzeugt, dass alle drei gut sind und man alles kann essen.
Und das mit dem Impfen, da hast du nicht Bedenken,
nein.
Du ausmachst?
Nein.
Wie sieht es bei dir aus daneben?
Ja, ich sehe eigentlich auch kein Problem mit der Variante Impfen oder eben Narkotisieren. Ich würde jedes Schweizer Fleisch essen mit gutem Gewissen.
Das Thema tut ihr in Schule auch behandeln?
Es kommt auch zur Sprache, ja. Aber eigentlich nicht im Unterricht, sondern in der uns selber, weil es uns auch interessiert und ein Teil von uns auch betrifft.
Weil ihr selber einen Hof habt.
Jawohl. Und auch Sauen haben, die eben irgendwie kastriert werden oder nicht kastriert werden.
Wie läuft es denn bei euch auf dem Hof?
Zurzeit noch wie in den meisten Arten, herkömmlich wie in den letzten Jahren. Aber eben, wir müssen
also auch ohne Schmerzmittel?
Genau. Einfach. Aber wir müssen uns eben auch überlegen, was machen wir in einem Jahr. Und das Jahr ist für uns auch sehr schnell vorbei. Darum sind wir uns schon überlegen, was wir machen wollen.
Liselotte Steffen vom Konsumentenforum, Vizepräsidentin vom Konsumentenforum. Ihr müsst ja ein bisschen wissen, was die Konsumentinnen und Konsumenten wollen. Und ihr setzt euch ja seit, was sind das, 6 Jahre mit diesem Thema schon auseinander, wo man hat davon reden darüber, was wollen die Konsumentinnen und Konsumenten, welche Varianten?
Also vorweg möchte ich mal sagen, dass Konsumentinnen und Konsumenten ein qualitativ hochstehendes Schweinefleisch wünschen, aus einer umwelt- und tiergerechten Produktion. Tiergerecht hat natürlich auch tierschützerische Aspekte in sich. Und es wird natürlich sehr begrüßt, dass auf 1. Januar 2009 es verboten wird sein, eine Säule ohne Schmerzausschaltung zu kastrieren.
Jetzt läuft aber ein bisschen Zeit davon. Jetzt muss man ja langsam entscheiden.
Richtig, richtig.
Und man seit 6 Jahren kennt ja das Dossier. Seit 6 Jahren ist man dran.
Es wäre wirklich an der Zeit, dass wir haben ja jetzt 3 sogenannte Alternativen auf dem Tisch. Der Konsument wird sich dann müssen, ja, seine Akzeptanz zeigen, zu 3 oder zu 2 oder zu allen. Es ist aber leider so, dass er noch viel zu wenig darüber weiss. Es ist ein grosser Wissensrückstand da. Es ist jetzt zum Beispiel die heutige Sendung, die Radiosendung von heute Abend, finde ich jetzt sehr gut, dass vielleicht einfach öffentlich die verschiedenen Methoden vorgestellt werden, dass man darüber diskutiert. Das ist noch viel, viel zu wenig passiert bis jetzt.
Habt ihr vom Konsumentenforum eine Umfrage gemacht?
Es ist so, dass wir eigentlich uns fehlen eigentlich die Mittel für, sagen wir mal, eine repräsentative Umfrage zu machen. Auch an die anderen Konsumentenorganisationen, wir sind ja nicht so vergütert. Mhm. Und es wäre sehr, sehr wichtig, wenn das vielleicht könnte stattfinden. Wir setzen natürlich immer voraus in unseren Botschaften, dass wir mündige Konsumenten vor uns haben. Das heisst, gut informierte Konsumenten.
Jetzt das Fleisch, wo jetzt der kommt in den Läden, muss das deklariert sein, zum Beispiel, wenn es geimpft wird? Also ich denke da Peter Boss.
Ja, ich würde sagen, zumindest die Labelprodukte, ja. Müssten deklariert werden.
Damit Labelprodukte, das heisst?
Das heisst Bio, das heisst IP, das heisst zum Beispiel die Label von den Grossverteiler. Das sind nachher noch verschiedene andere als Fleischlabel. Das wäre zumindest das, was wir würden fordern, ja.
Dass es klar auf dem Fleisch drauf steht, respektive auf der Verpackung drauf steht, dass es eben ist unter Narkose gemacht wurde oder dass es geimpft
ist. Richtig, richtig. Und dazu muss natürlich der Konsument das nötige Hintergrundwissen haben. Mhm.
Felix Grob, ihr seid Geschäftsführer von Swisspor, also vom Verband der Produzenten vom schweinigen Fleisch. Was wollen die Konsumentinnen und Konsumenten?
Ja, das wüssten wir auch gern. Was wir wissen, das ist das, was sie nicht mehr wollen.
Und was weiss ich denn?
Ja, unser Parlament hat das im Tierschutzgesetz verankert, dass man ab 2009 Pferde nicht mehr soll unter ohne Schmerzausschaltung kastrieren.
Genau.
Das wissen wir. Aber was wollen sie? Das müssen sich Konsumenten wirklich fragen. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir Lilo Steffen im grossen Umfang die Konsumenten zuerst aufklären über die möglichen Alternativen und nachher befragen.
Also das sind wir
heute das, was wir jetzt wissen, das sind selbstverständlich, ich möchte auch gratulieren, dass so eine Sendung überhaupt stattfindet. Ich hoffe, es ist nicht die letzte. Dass es wichtig ist, dass nicht zwei Grossverteiler sagen, was ist denn das Richtige, sondern dass effektiv Konsumenten entscheiden, welches Fleisch wollen wir, das hier in der Schweiz produziert wird. Und unser Interesse von den Produzenten, wir wollen die beste Qualität produzieren, dass es hier in der Schweiz produziert werden kann. Und für das müssen wir wissen, was unsere Konsumenten wollen.
Und was wollt ihr vom Verband?
Wir können mit jeder Alternative leben, aber was wir nicht wollen, ist, dass es nur eine gibt. Weil eine setzt einen Zwang aus. Sie haben vorher gehört, als Beispiel, ein Gerät kostet 15'000 Franken. Mhm. Ich kann längst nicht jedem Bauer Schweineproduzenten zumuten, dass er 15'000 Franken in die Hand nimmt. Weil ein grosser Betrieb, das mag es noch gehen, aber das sind nur etwa 20% der Zuchtbetriebe in der Schweiz, die mehr als 50 Muttersauen haben.
Also für die grossen Betriebe rentiert sich so eine Narkosemaschine?
Rentieren ist vielleicht das falsche Wort, aber der Herr Ehrbach hat es vorher gesagt, man kann es eher unter Werbekosten abdecken. Der Kleinbetrieb, der vermag das nicht. Uns wird laufend vorgeworfen, wir sind viel zu teuer in unserer Produktion gegenüber dem Ausland. Und dann müssen wir auch auf der Kostenseite schauen, dass wir das im Griff behalten. Und für einen kleinen Betrieb oder einen mittleren Betrieb ist das eine teure Alternative. Darum müssen wir mindestens eine zweite Möglichkeit haben, dass der Bauer wählen kann, welche ist für meinen Betrieb die richtige.
Jetzt jede Alternative ist mit Mehraufwand verbunden bei den Bauern. Wird das Schweinefleisch teurer in Zukunft?
Es wäre wunderschön, wenn der Konsument seinen Beitrag wird leisten würde an die Anstrengungen, die Produzenten jetzt machen. Die Realität ist leider ein bisschen andere. Die Konsumenten sagen zwar einmal, ja, das macht auf dem Plätzchen nur 10 Rappen aus, aber zahlen effektiv tun sie es nicht, weil wir machen unsere Preise mit der Abnehmer. Das ist der Einkäufer und dem sein Job ist, möglichst günstig einzukaufen.
Lieselotte Steffen, habt ihr das Gefühl, 10 Rappen für aber ein faires Kastrieren respektive faire Produktion, würde es drinnen liegen?
Ja, das sind natürlich im Verhältnis minimale Kosten. Es ist schon so, dass die Umstellung auf die Alternativmethode wird natürlich eine Kostensteigerung nach sich ziehen und es wird sicher versucht werden, die Kosten auf den Konsumenten abzuwälzen. Wir haben ja das schon erlebt bei der Umstellung von der Käfig, also von der Verbot von der Käfighaltung von der Legehennen, wo die Eier sind teurer geworden. Wir haben ja den Prionik-Test bei der BSE-Zeit haben wir gezahlt, das ist klar. Mhm. Was wir aber würden voraussetzen, dass die vorgelagerten Stufen eine faire Kalkulation würden machen.
Und jetzt mit der Umfrage, planet ihr da etwas? Der Herr Grob würde das sehr begrüßen.
Also wir selber planen nichts. Wir hoffen jetzt einfach da, wir haben so gehört, dass eben Grossverteiler jetzt da wollen, eine Umfrage machen. Ich bedauere es eigentlich, dass sie heute Abend nicht da sind, weil sie stehen eigentlich ja dem Konsument sehr nach. Und ich denke, dass wenn sie eine Umfrage machen, kommen sie einfach ja, zu diesen Konsumenten einfach her, sehr gut herkommen und dass man da dann sehr viel mehr wüsste nachher.
Grossverteiler habe ich probiert einzuladen, sowohl Coop wie Migros. Sie haben beide nicht wollen oder nicht können kommen. Je nachdem, wie man es anschaut. Ich habe gemerkt, das ist ein heikles Thema. Ich habe eine schriftliche Stellungnahme und ich würde die gerne vorlesen. Also Coop schreibt zum Beispiel, grundsätzlich sind wir offen für die sich abzeichnenden realistischen Lösungen. Es fehlen noch die Ergebnisse, zum Beispiel ein Feldversuch und eine unabhängige repräsentative Akzeptanzstudie zur Immunokastration. Und Migros schreibt, wir sind das letzte Glied vor dem Konsumenten und wir verkaufen das, was gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben ist und vor allem aber, was unsere Kundinnen und Kunden verlangen. Herr Grob, was sagt ihr zu dem?
Klingt wunderschön.
Aber?
Aber. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz ehrlich. Produzenten und Fleischverkäufer sind in dieser Frage genau im gleichen Boot. Sie haben ein Ziel, dem Konsumenten eine sehr gute Schweinefleischqualität anzubieten, wo er ohne Bedenken mit guter Aufklärung kann konsumieren. Und wenn man sagt, Das ist einfach ein Problem der Produzenten. Dann ist man aus meiner Sicht nicht ganz ehrlich.
Lassen wir das mal stehen. Wir können ja Grossverteiler nicht fragen. Vielleicht eine weitere Sendung, Herr Grob. Kommen Sie denn? Herr Spring, Peter Spring, der hat mich vorhin gemeldet wegen der Umfrage.
Ja, die Umfrage, das ist eigentlich unser grosses Anliegen. Wir haben im bisherigen Rahmen von ProSchwein verschiedene Umfragen gemacht. Und ganz klar, bei der Akzeptanz ist sicher die Impfung die wichtigste Thematik, die wir, weil es neu ist, die wir müssen abklären müssen. Wir gehen davon aus, dass bei der Narkose die Akzeptanzfrage weniger problematisch ist, ganz klar. Was wir festgestellt haben in der ersten Umfrage, die wir über eine Fragebogen gemacht mit wenig Information, dass die Impfung eine relativ tiefe Akzeptanz hatte, aber auch nicht eine ganz klare Ablehnung. Also die Leute ganz klar wollen ohne gut informiert sein, nicht entscheiden oder werden eher Nein sagen.
Wie habt ihr die Umfrage gemacht?
Das war eine Umfrage, die wir zusammen mit der Proviant gemacht. Also das war ein kurzer Informationsinput, sehr kurzer, und dann 5 Fragen zu der Impfung. Auf diese Umfrage haben wir dann eine kleine Studie gemacht, müssen natürlich auch unser Budget im Griff haben. Und dann haben wir das Langental über das Wochenende
ein knapp 200 Durchschnittsbürger
natürlich. Genau, das Langental. Haben wir knapp 200 Leute befragt. Mhm. Sind dort ein bisschen anders vorgegangen, dass wir eine Stange aufgestellt haben und die Leute degustieren und nach 10 bis 15 Minuten relativ detailliert informiert, was die Impfung ist. Und dort haben wir festgestellt, wenn die Leute wissen, um was das geht, dass 2/3 eigentlich das gut akzeptiert haben. Ein kleiner Teil war skeptisch gewesen hier. Also eine wesentlich bessere Akzeptanz. Was interessant war, wenn wir im Fragebogen gefragt haben, ob sie die Information gut verstanden haben, dass die Leute, die es gut verstanden haben, signifikant eigentlich das positiver beurteilt haben. Die Leute, die es weniger gut verstanden haben, haben nach wie vor mehr als die Hälfte das positiv beurteilt, sie aber skeptischer gesehen. Also für uns ist eigentlich klar gesehen, was wir hier heute hoffen, Beitrag zu leisten, dass die Information sehr, sehr wichtig ist.
Aber der hat das Fleisch gekocht und die Leute lassen degustieren. Ja. Und nachher hat er sie befragt.
Ja, und die Degustation haben wir ganz blind gemacht. Also dort hier haben wir ihnen noch nicht
gesagt. Verschiedene Fleischstückchen
drin. Ja, und dort haben wir ihnen noch nicht gesagt, um was es geht. Also wir haben geimpftes Fleisch, also das Fleisch von geimpften Tieren gehabt, konventionelles Fleisch. Mhm. Und dort war recht interessant gewesen. 20% haben gesagt, es hat keinen Unterschied. 40% haben gesagt, das von den Geimpften ist besser. Und 40% das Konventionelle ist besser. Aber das war schon ein bisschen provoziert, weil wir einfach die Heilage degustieren haben. Wahrscheinlich war es tatsächlich kein Unterschied gewesen. Mhm. Aber die Leute hatten das Gefühl, wenn sie da 2 probieren, dann müssen sie eins anders sein als das andere. Aber das eben quasi halb-halb für die eine die andere Variante ist gesagt.
Ja, vielleicht ist ja das Fleisch noch im Öl oder im Anken gebraten, dann spürt man ja einen
Weg. Wir haben nicht gewürzt, also wir haben schon probiert, das Fleisch zu sein, dass man spürt, was man isst.
Jetzt sehe ich, im Publikum hat sich der Bernhard Walker gemeldet vorhin. Ihr seid Tierarzt und habt jetzt da zugelassen. Warum habt ihr nicht gemeldet?
Also ich finde es auch gut, dass die Leute aufgeklärt werden, aber sie müssen eben richtig aufgeklärt werden, dass sie über alle Details informiert sind, was da vorgab bei diesen 3 Methoden. Man weiss, bei den Inhalationsanästhesie, das sind altbewährte Methoden, also Kastration wie auch Inhalationsanästhesie, also eine Narkose. Das kennt man bei den Menschen, kennt man bei den Katzen, bei den Tieren. Und bei den Immunokastration, da muss man einfach auch ganz, ganz klar aufklären, um was sich das handelt. Also, wenn man das mit einer Grippeimpfung vergleicht, dann ist das nicht ganz richtig, weil eine Grippeimpfung tut man nie boostern. Das heisst, man muss nicht zweimal gehen zum Impfen. Und das ist, das muss man ganz klar auch sagen, dass das doch eine hormonelle Veränderung oder im Körper provoziert wird. Und das, wenn das durch ist, das ist nicht, dass ich jetzt Angst hätte vor dem, aber das müssen die Leute genau wissen.
Also ihr wollt nicht von Impfung reden, sondern von...
Von, wie es international heisst, Immunokastration, also Immunokastration. Aber es ist das Prinzip von der Impfung, man kann dann schon von der Impfung reden, aber man muss einfach die Leute richtig informieren, mit allen Details. Und dann, wenn das durch ist, wenn die Leute das wissen, dann können sie sich auch ein eigenes Bild machen und können dann auch versichert sein. Das ist mir einfach ein unheimliches Anliegen.
Die sagen, es werden Hormone verändert.
Also es ist so, dass das ist schon ein Eiweiß, aber man kann auch Hormone sagen, das kennen die Leute, das wissen sie. Mhm. Und das ist schon ein inaktives Hormon, das man gibt, aber im Körper werden die Hormone verändert, der Hormonspiegel wird verändert. Oder? Und das ist einfach etwas, was man muss wissen. Oder?
Jetzt muss ich da über zum Alois Job von Pfizer. Offenbar ist es gleich nicht so harmlos.
Grundsätzlich ist die Frage steht für den Konsument ganz sicher im Zentrum, was machen wir da genau? Und um die Frage, Sie haben vorhin gesagt, das sage ich als Alois Job von der Pfizer, wie der Impfstoff funktioniert. Der Bundesrat hat vor ein oder zwei Monaten die Frage aufgrund von einer parlamentarischen Anfrage noch einmal beantwortet. Die Antwort ist abgesegnet unter anderem vom Bundesamt vom Gesundheitswesen. Die Antwort auf die Anfrage beinhaltet, der Impfstoff ist wirklich, die Impfung ist eine Impfung, eine klassische Impfung, ist frei von irgendwelchen Gentech-Sachen, hat keine hormonelle Wirkung, dann verursacht keine Rückstände im Fleisch. Und auch das wird noch einmal bestätigt, was wir eigentlich allgemein wissen, ist, da hat man bereits Langzeiterfahrung über fast 10 Jahre in Australien und Neuseeland und weiss von dem her genau, was man macht. Mhm. Also von dem her nicht eine neue Methode, eine Methode, wo man wirklich mit der klassischen Impftechnologie tut, das klar eine neue Anwendung, es ist ein neues Gebiet, wo man das anwendet, aber das, was man macht, das ist bekannte Technologie.
Peter Spring, ist es eine bekannte Technologie?
Es ist eine bekannte Technologie. Ich würde sagen, in der Wissenschaft ist man vertraut damit, aber ganz klar in der breiten Bevölkerung ist sie relativ schlecht bekannt. Das haben wir auch gesehen in der ersten Umfrage, mit dem Fragebogen die Leute haben nicht können einordnen, genau was es ist. Ich will noch zwei Sachen anfügen. Das eine, bei unserer kleinen Untersuchung, wir haben knapp 200 Leute in Langenthal, haben wir uns sehr Mühe gegeben, klar zu informieren, also man sagt, das ist eine Grippeimpfung, sondern möglichst präzise zu erklären, was es ist. Für uns ist das ganz zentral. Die Studie ist schon von den Grossverteilern gut aufgenommen worden, aber die Grossverteiler haben ganz klar gesagt, dass eine Studie zu klein ist. Und im Moment sind wir jetzt dran, eine zweite, grössere Studie zu planen, die Grossverteiler auch mitfinanzieren. Und unser Ziel ist, dass wir das bis im April abschließen können, weil wir wirklich nicht Verzögerung einfahren wollen, dass wir nicht zeitgerecht mit der Umsetzung anfangen können. Das ist eigentlich der nächste Schritt.
Sie drängt ja, der Bundesrat kann es aber verlängern um 2 Jahre. Liselotte Steffen, was wäre das für ein Signal, wenn es nicht länger
würde? Also ich würde sagen, wir haben ja die Alternativen stehen auf dem Tisch. Von uns aus gesehen, muss das keine Verlängerung sein, dass man einfach auf diesen Termin abstellt, auf den 1. Januar 2009. Das ist ganz klar, dass es einfach Übergangsfristen braucht, weil vielleicht nicht alles so gut klappen. Wenn ich noch etwas darf sagen zur Immunokastration.
Da hat er vorhin aufgehorcht.
Ja, genau. Das wird die Methode sein, die am schwierigsten wird zu erklären sein, am Konsument. Und ich habe ja schon erwähnt, dass möglichst neutrale Stellen einfach solche Botschaften kommunizieren sollten. Wir denken, dass es sehr gut wäre, wenn zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit den Konsumentinnen und Konsumenten würde erklären, eben die Vorgänge, was es da mit sich hat, trägt. Und dass es im Fleisch keine Rückstände hat und dass es als Lebensmittel zugelassen ist. Das wäre sehr, sehr wichtig, eine glaubwürdige Stelle damit zu beauftragen.
Der Herr Job hat das aber gesagt, das Bundesamt für Gesundheit hat das angeschaut und gecheckt.
Also wir haben das, nachdem die parlamentarische Anfrage publiziert worden ist, die Antwort darauf, haben wir noch einmal explizit nachgefragt beim Bundesamt für Veterinärwesen und bevor die Antwort vom Bundesrat als Parlament raus ist, hat das Bundesamt für Gesundheitswesen noch einmal das angeschaut und hat in dem Sinn das Okay gegeben zu dieser Stellungnahme, die das beinhaltet, was ich vorhin gesagt habe. Also sprich, dass es eben keine relevanten Rückstände gibt im Fleisch, dass es unbedenklich ist, dass es als Impfstoff dass es wirkt wie ein Impfstoff. Das alles steht dort so drin und das ist abgesegnet vom Bundesamt für Gesundheitswesen. Also da sind wir sicher einen grossen Schritt für sie gekommen, Richtung Konsument. Das ist übrigens ein Dokument, das der Konsument kann, wo öffentlich zugänglich ist, wo der Konsument kann Einsicht nehmen und den Originaltext kann lesen.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Die Zeit drängt. Mich würde es wundern, Felix Grob, glaubt ihr, dass bis auf Ende Jahr eine Lösung, eine effektive, machbare Lösung da ist?
Eine Lösung haben wir heute schon, aber eben leider nur eine, und das ist die Inhalationsnarkose. Die ist von diesen grossen Abwesenden heute die best akzeptierte Lösung. Die Produzenten fordern klar eine zweite, die der Bauer nachher wählen kann, die auch für einen kleineren Betrieb geeignet ist. Und die Sendung heute Abend zeigt ja, dass es eine riesige Zeit noch braucht, dass wir Konsumenten aufklären können, weil die letztendlich entscheiden, welche Methode wir einsetzen sollen. Und darum, lieber Steffen, ich bin einverstanden, dass man 1.1.09 als Deadline behalten. Aber eine Einführungszeit und eine Übergangsfrist, um die offenen Fragen zu klären, zum Bauernschulen, zum Konsumenten aufklären, die brauchen wir. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass da alle am gleichen Strick sind.
Es wird sich also noch relativ viel tun in den nächsten paar Monaten. Ich danke euch, liebe Gäste, für den Besuch hier im Studio. Ich danke Liselotte Steffen, Peter Spring, Werner Reutegger, Felix Grob, Alois Job und auch den Bauern, die wir am Anfang der Sendung gehört haben, Hans-Peter Erbar, Peter Boss und Lorenz Spuhler.
Das war der Doppelpunkt. Pferde kastrieren, ein emotionales Thema, das vermutlich noch lange nicht gegessen ist. Gesprächsleitung und Redaktion von der Sendung hat der Philipp Odermatt.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.